Liebe Freunde, wenn ich mich so in der Welt umschaue, ist ja eigentlich ein wenig aus der Mode gekommen, für die Früchte des Feldes Gott zu danken. Ich meine, im ausgehenden Zeitalter des Kunstdüngers und dem beginnenden Zeitalter der genmanipulierten Feldfrüchte geben wir uns ja nicht ein wenig der Lächerlichkeit preis, wenn wir eine Erntedankfeierstunde feiern. Vor noch nicht allzu langer Zeit war die Einstellung zu diesem Fest noch eine ganz andere. Damals dankten die Menschen dem Herrn noch oft für ihre recht magere Ernte und freuten sich über die kleinen verschrumpelten Äpfel und den haarigen Pfirsichen, die ihre Altäre zum Erntedank schmückten. Wenn ich mir so einen Blick auf unseren festlich geschmückten Altar werfe, sieht da nicht eine Frucht schöner und herrlicher aus als die andere? Alles lacht einen förmlich an und verschrumpelte Äpfel, während wir vergeblich suchen. Und Pfirsiche? Diese haarigen Gesellen wurden doch schon seit einiger Zeit von den wohlschmeckenden und haarlosen Nektarinen ersetzt. Die Produzenten all dieser auf dem Altar liegenden Köstlichkeiten, die Bauern, sehen in der Regel auch keinen Anlass mehr, den Herrn für die Früchte des Feldes zu danken. Denn sie haben oft den ganzen Winter über ihre Landmaschinen repariert und gewartet, damit dann im Frühjahr die Saat in den Boden gebracht werden konnte. Anschließend mussten sie den Boden düngen und die aufkeimende Saat mit allen möglichen Pflanzenschutzgiften vor den räuberischen Ungeziefer zu bewahren. Und als dann die Zeit der Ernte da war, mussten sie mit großem Aufwand an Menschen und Maschinen die Frucht des Feldes einbringen. Mit anderen Worten, der moderne Landwirt muss sehr viel Kraft, Energie und Zeit aufwenden, um den Boden die Menge an Frucht abzutrotzen, die nötig ist, damit sich der materielle Aufwand überhaupt lohnt und er davon leben kann. Ich könnte mir vorstellen, dass sich der eine oder andere Landwirt nach einer guten Ernte auf die Schulter klopft und dabei denkt, was er doch in diesem Jahr wieder für tolle Früchte produziert hat. Und die Menschen in den Städten? Nun, die wissen natürlich ganz genau, wo die Früchte herkommen. Aus dem Supermarkt. Dort finden die Menschen all die Nahrungsmittel, die ihr Herz begehrt. Wohl verpackt, abgewogen und verstaut in bequem zu erreichenden Regalen. Na klar, irgendwo in der Welt wachsen die gekauften Früchte. Aber wer hat schon Zeit, darüber nachzudenken, in welcher Form diese zu einem Stück verpackte Ware reduzierte Frucht produziert wurde? Landwirtschaftliche Produktion ist überhaupt das Stichwort. Die Menschen essen heutzutage keine vom Bauern geernteten Früchte mehr, sondern sie essen industriell produzierte landwirtschaftliche Produkte. Diese Wortschöpfung, industriell produzierte landwirtschaftliche Produkte, trägt entscheidend mit dazu bei, dass die Menschen den wirklichen Geber all dieser Früchte vergessen. Bei all der Arbeit, die investiert werden musste, bis aus den Früchten der im Frühjahr gesäten Weizenkörner im Herbst ein frisches, gebackenes Brot im Regal des Supermarktbäckers liegt, haben die Menschen vergessen, dass der Anteil ihrer Arbeit am Gelingen dieses Brotes geradezu lächerlich gering ist, wenn wir im Vergleich dazu den Arbeitsanteil Gottes sehen. Stellen wir uns doch nur einmal die Frage, wer denn das erste Weizenkorn geschaffen hat. Wer sorgt denn dafür, dass das Korn, nachdem es in die dunkle Erde versenkt wurde, keimt und dieser Keimling genau weiß, dass er nur dann überleben kann, wenn er nach oben wächst, wo auf ihn, nachdem er die Bodenkrume durchbrochen hat, das Licht der Sonne wartet? Welchen Einfluss hat der Mensch auf die Sonne, ohne deren Wärme und Licht der Keimling in kürzester Zeit sterben müsste? Was nützt der beste Kunstdünger, wenn nicht zur rechten Zeit Regen fällt, damit sich die wachsende Pflanze all die Nährstoffe aus dem Boden lösen kann, die sie benötigt, um prächtig zu gedeihen? Wer hat denn dem Weizenkorn den Impuls eingelegt, dass aus einem einzelnen Korn so viele neue Weizenkörner entstehen können, aus denen dann letztlich das Brot gebacken wird, das uns zur täglichen Nahrung dient? Ich denke, auf diese Fragen gibt es eigentlich nur eine Antwort. Unser himmlischer Vater ist derjenige, der dem Weizenkorn all die Rahmenbedingungen schenkt, die nötig sind, um zu einer prächtigen, korntragenden Ähre heranwachsen zu können. Allein der Umstand, dass jedes Jahr der Frühling mit seinen ersten wärmenden Sonnenstrahlen kommt, dass im Sommer zur rechten Zeit der Regen fällt und im Herbst die Früchte des Feldes reif werden, zeigt uns, wie hoch der Arbeitsanteil Gottes ist. Von den Insekten, die zur rechten Zeit ihren Lebenszyklus beginnen, um die Blüten zu bestauben, und die Vögel, die verhindern, dass die Schädlinge überhand nehmen, ganz zu schweigen. Ich möchte damit die Arbeit all der fleißigen Menschen, die diesen wirklichen Aufwand auf sich nehmen mussten, bis endlich das Brot bei uns zu Hause auf dem Tisch liegt, nicht gering schätzen. Aber im Vergleich zu dem, was unser himmlischer Vater tun musste, damit aus dem einzelnen Korn eine mit vielen Körnern versehene Ehre wurde, ist der menschliche Aufwand geradezu gering einzuschätzen. Schon allein dafür, dass der Vater im Himmel dafür sorgt, dass wir unser tägliches Brot essen können, reicht eine Erntedankfeier eigentlich gar nicht aus. Und wenn wir uns erst bewusst machen, mit wie viel Kreativität und Liebe der Herr die unterschiedlichsten Früchte wachsen lässt, nur damit wir uns gesund und schmackhaft ernähren können, dann ist es nicht verwunderlich, wenn ein tiefes Gefühl der Freude und Dankbarkeit in uns aufsteigen will. O Vater, habe Dank für all deine herrlichen Gaben. So wie wir heute unserem himmlischen Vater für die natürlichen Früchte danken, die er uns in so reichlicher Fülle schenkt, so wollen wir aber auch daran denken, welch große Anstrengung er unternimmt, um den Samen der göttlichen Liebe im Herzen der Menschen zum Keimen und Wachsen zu bringen. Er ist der große Seemann, von dem im Evangelium nach Matthäus die Rede ist. Er ist derjenige, der die Samen der göttlichen Wahrheiten in unsere Seelen sät. Es liegt nur an uns, ob dieser Same auf dem Weg unter die Dornen oder auf gutem Erdreich fällt. Der Samen, den der Herr in unsere Herzen pflanzen will, ist nach Emanuel Swedenborg die göttliche Wahrheit, die in uns Raum gewinnen soll, damit in uns das Himmelreich entstehen kann. Und da Himmelreich im Menschen, versteht Swedenborg den Zustand, wenn die Seele des Menschen von den göttlichen Wahrheiten so durchdrungen ist, dass seine Liebe und Weisheit völlig auf den Herrn ausgerichtet ist. Meist ist es aber leider so, dass der natürliche Mensch mit den göttlichen Wahrheiten, die an sein Ohr dringen, nichts anfangen kann. Er ist so von seinen äußeren Aktivitäten eingenommen, dass er die leise Stimme in seinem Herzen nicht hört. So kommen dann die Vögel des Himmels, welche in diesem Fall das Vernünftige und Verständige der Weltweisheit bezeichnet, und fressen all den göttlichen Samen auf. Dann gibt es noch die Menschen, bei denen die göttlichen Wahrheiten auf den steinigen Boden der menschlich begründeten Wahrheiten fällt. Solange der göttliche Einfluss mit dem Buchstabensinn der Heiligen Schrift und den daraus resultierenden falschen Glaubensbegründungen vereinbar ist, wird sie mit Freuden aufgenommen. Wenn aber die göttlichen Wahrheiten keine Wurzel in den Boden der Seele treiben können, da sich dieser Boden durch falsche Begründungen zu einem Fels verdichtet hat, dann ist es nicht verwunderlich, wenn die göttlichen Wahrheiten in diesem Herz verdorren. Nichts ist schwieriger, als einen gut begründeten Irrtum aus unseren Herzen zu entfernen. Oft fällt der Samen der göttlichen Wahrheiten auch unter Dornen. Unter Dornen bezeichnet Swedenborg alles Böse samt dem daraus entstehenden Falschen. Wenn also das göttliche Wort einen Menschen erreicht, der sich völlig der Welt mit ihrem trügerischen Reichtum hingegeben hat, dann wird jeglicher geistiger Impuls, der seine weltlichen Geschäfte in Frage stellen könnte, sofort unterdrückt. Gott, Religion und die Bibel sind für diese Menschen Ammenmärchen, die bestenfalls dazu geeignet sind, schwächere Gemüter dahingehend zu beeinflussen, dass sie besser für ihre Geschäfte ausgenutzt werden können. Zum Glück gibt es aber auch noch Menschen, bei denen der göttliche Samen auf gutes Erdreich fällt und Frucht bringt, das eine 100-fältig, das andere 60-fältig, das andere 30-fältig. Wenn der Samen der göttlichen Wahrheiten in das gute Erdreich einer liebenden Seele fällt, dann wird jedes Wort, das der Mensch durch das Studium der Heiligen Schrift zu seinem Eigentum macht, vielfältige Frucht tragen. Es heißt ja nicht umsonst bei Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 4: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dieses geworden, und ohne es wurde auch nicht eines von dem, was geworden. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Eine Form, der aus dem Aktivieren des Wortes in unserer Seele hervorsprießenden Früchte sind, wie Swedenborg es formuliert, gute Werke, die der Herr durch den Menschen und der Mensch aus sich vom Herrn her tut. Wie bereits gesagt, es liegt ganz allein an uns, ob unser Herz ein schlechter oder ein guter Acker ist. Sind wir bereit, die Steine unserer menschlich begründeten Scheinwahrheiten aus uns herauszuschaffen, damit Platz entsteht für die himmlischen Wahrheiten, die wir in der Heiligen Schrift lesen können? Oder ist es nicht oft viel bequemer, unsere auf wackeligen Begründungen stehenden Meinungen neuen, vielleicht unbequemen Erkenntnissen vorzuziehen? Es ist nicht der Herr, der uns die Wahrheit vorenthält. Wir selbst sind es, die seiner göttlichen Führung das Bollwerk des falsch verstandenen Wortes entgegenstellen. Wir sind diejenigen, die den Herrn durch unsere Ungeduld und unsere Begründungen in Scheinwahrheiten daran hindert, seinen Samen in unser Herz zum Keimen zu bringen. Nun ist unser Herr ein Gott, der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass der Same, den er unablässig in die Herzen der Menschen streut, irgendwann einmal aufgeht. Aus diesem Grund lässt er nichts unversucht, um uns Menschen durch alle möglichen und unmöglichen äußeren wie inneren Begegnungen neue Impulse zu schenken. Krankheiten, Unfälle und Schicksalsschläge aller Art sollen dazu beitragen, uns Menschen aufzurütteln, damit unsere Seele erkennen kann, wo sie sich im Falschen begründet hat. Leider muss der Herr all die Dinge zulassen, die wir oft als sehr unangenehm und schmerzlich empfinden, damit unsere Seele aus ihrer trügerischen Ruhe aufgerüttelt wird. Auch wenn dies in der jeweiligen Situation oft nicht so gesehen wird, ist es trotzdem die reine göttliche Liebe unseres himmlischen Vaters, die diese schmerzhaften Umstände zulässt. Wir betrachten ja diese Schicksalsschläge aus unserer begrenzten menschlichen Sicht. Und weil Schmerzen, unabhängig davon, ob körperlicher oder seelischer Art, für uns etwas Negatives sind, können wir uns nur sehr schwer mit dem Gedanken anfreunden, dass dieser oder jener Schicksalsschlag für uns etwas Gutes haben soll. Aus der Sicht Gottes stellt sich die Situation ganz anders dar. Für ihn, der ja weit über den Horizont unserer materiell beeinflussten Empfindungen hinausschaut, geht es ausschließlich um die Ausbildung unserer Seele, die ja im Gegensatz zu unserem Körper ewig lebt. Was nutzt uns ein kurzes, schmerzfreies Erdenleben, wenn wir dafür in der Ewigkeit eine kranke Seele haben? Nicht umsonst heißt es bei Matthäus 10: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle zu stürzen vermag. Aus Liebe zu seinen Kindern hat sich unser Herr, Jesus Christus, von den Menschen kreuzigen lassen, und aus dieser gleichen Liebe heraus führt er seine Menschenkinder bisweilen durch das Tal der Tränen, damit sie dadurch gestärkt den Weg an seine Vaterbrust finden können. Darum, liebe Freunde, lasst uns am heutigen Erntedankfest einen kurzen Moment in die Stille gehen, damit jeder für sich unseren himmlischen Vater für seine aus seiner göttlichen Liebe entspringenden Geduld danken kann, die er mit jedem von uns jeden Tag aufs Neue hat. Ja, liebe Freunde, wenn wir das bisher Gesagte einmal Revue passieren lassen, dann wird klar, dass man den Herrn gar nicht genug dafür danken kann, dass er für alle Kreatur in der materiellen Schöpfung die schmackhafte Nahrung zur Verfügung stellt, die notwendig ist, um die jeweiligen Leiber gesund zu ernähren. Denn ohne unseren Körper könnte unsere Seele ja gar nicht in der materiellen Ebene existieren. Und ohne diesen Erdenweg könnten wir kein Kind Gottes werden. Aber einen noch viel größeren Dank gebührt dem Herrn dafür, dass er uns durch die Führungen, die er jeden einzelnen Menschen angedeihen lässt, die Möglichkeit eröffnet hat, ein Kind Gottes zu werden, sein Kind zu werden. Er hegt und pflegt unseren Seelenboden und er lässt nichts unversucht, die Dornen unseres aus dem Bösen entspringenden Falschen herauszureißen, Er lockert ohne müde zu werden unseren durch falsche Begründungen zu Stein gewordenen Boden, damit sein göttlicher Samen in uns aufgehen kann. Ich glaube, dass das Erntedankfest, was wir heute feiern, nur ein müder Abklatsch dessen ist, was jeder Einzelne von uns feiern wird, wenn der Samen, den der Herr in unsere Seelenerde eingepflanzt hat, zu einer herrlichen, fruchttragenden Pflanze herangewachsen ist. Die Früchte dieser aus der wahren Liebe zum Herrn und zu unserem nächsten gewachsenen Seelenpflanze werden uns in die himmlischen Gefilde entführen, in denen wir mit den höchsten Engeln Arm in Arm unserem Jesus entgegeneilen werden. Amen.